D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Heute geht es um Sexualbegleitung.
Vor 2 Wochen hatten wir nämlich das Thema Sex mit Behinderung. Und daraufhin gab es von euch den Wunsch, dass wir das Thema nochmal aufgreifen.
Safira hat zum Beispiel bei Facebook kommentiert, tolle Sendung, ein bisschen schade fand ich, dass nicht auch geistig behinderte Menschen zu Wort kamen. Und Rahel hat geschrieben, vermisse bei der großen Bezeichnung Behinderung auch den Aspekt geistiger Behinderung.
Deshalb heute Teil 2 der Sendung, Schwerpunkt auf geistige Behinderung und auf dem Thema Sexualbegleitung. Wir sprechen unter anderem mit Lothar Sandfort, der in Wendland Erotik-Workshops anbietet, die sich speziell an behinderte Menschen richten.
Es kann sein, dass ein Behinderter sich eine Stunde lang in eine Ecke setzt. Von der Sexualbegleiterin möchte, dass sie sich nackt aufs Bett setzt. Das ist für ihn Sexualität. Und dann wartet er eine Stunde ab, ob etwas Schlimmes passiert. Für einen anderen ist es wichtiger, Informationen zu bekommen, wie er erfolgreicher masturbieren kann. Und für ganz, 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 ganz wenige ist es wichtig, Hilfen beim Geschlechtsverkehr zu bekommen.
Und wir sprechen auch mit einer Sexualbegleiterin, die mit geistig und körperlich behinderten Menschen arbeitet. Ab jetzt eine Stunde Liebe mit Inga Hinkamp.
Und Till Opitz.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Liebe.
Im Film Kein besonderes Bedürfnis bzw. ein besonderes Bedürfnis geht's um Enea. Enea ist 29 Jahre alt und Autist und der macht sich mit 2 seiner nicht behinderten Freunde auf die Suche nach ersten sexuellen Kontakten. Dabei machen sie so einen Roadtrip, reisen durch halb Europa. Zuerst versuchen sie es in einem Bordell und dann rufen sie im ISBB Treppel an. Im Institut zur Selbstbestimmung Behinderter. Es liegt im Wendland und da kann man unter anderem an sogenannten Erotik-Workshops teilnehmen. Und dahin machen sich die Jungs dann in ihrem Bus auf den Weg und unterhalten sich darüber, wie sie sich das denn eigentlich vorstellen.
Also Enea, wie stellst du dir das da vor?
Ich stelle es mir mit lauter Mädchen vor. Ziemlich groß.
Wie groß? Wie eine Fabrik. Und was glaubst du, wie es sein wird?
Ich glaube, nicht wie ein Krankenhaus, eher wie eine Fabrik, denke ich.
Und wie viele Mädchen wird es da wohl geben?
Eine Menge.
Ja, ob es da wirklich eine Menge Mädchen gibt. Kein besonderes Bedürfnis, heißt der Film. Das war gerade ein Ausschnitt. Aber dieses Institut im Wendland, das gibt es wirklich. Wie es dort aussieht, was dort gemacht wird, das klären wir gleich mit Lothar Sandfort, der das Institut gegründet hat.
Er hat eine Stunde Liebe in die Radio Wissen.
Im Film kein bzw. ein besonderes Bedürfnis. Da geht es um den Autisten Enea, der mit seinen beiden Kumpels einen Roadtrip durch Europa macht, um erste sexuelle Erfahrungen zu sammeln. Irgendwann, da landen die Jungs im Wendland, im ISBB Trebel, im Institut zur Selbstbestimmung Behinderter. Dieses Zentrum gibt es wirklich, ist die Adresse, wenn es um Sexualität und Behinderungen geht.
Geleitet wird das Zentrum vom Diplompsychologen Lothar Sandfort, mit dem habe ich telefoniert und ich habe ihn gefragt, was genau passiert da in Ihrem Institut?
Unser Angebot richtet sich an Menschen, die mit der Verbalisierung nicht so gut zurechtkommen. Also Sprachbehinderte, geistig Behinderte, psychisch behinderte Menschen. Aber nicht nur, im Prinzip ist es für alle offen.
Jetzt bieten Sie ja auch Erotik-Workshops an. Und wenn da jemand, der körperlich behindert ist, mit jemandem zusammentrifft, der geistig behindert ist, die dann ja wahrscheinlich zusammen in diesen Workshops sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es da ganz unterschiedliche Fragen und ganz unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Wie geht man da individuell drauf ein?
Wir machen schon mal die große Unterteilung zwischen Menschen, die in pädagogischer Betreuung sind und solche, die integriert leben und nicht Behinderte. Ja, also es gibt einmal das Angebot für eher geistig Behinderte und das Angebot für Körperbehinderte und Nichtbehinderte. Die haben unterschiedliche Ansätze in ihren Geschichten.
Und wie sieht dann so ein Workshop aus?
Das geht über ein Wochenende. Die Ratsuchenden treffen dann auf ein Team, das besteht aus mir und Sexualbegleiterinnen. Also ich bin als Diplompsychologe der Sexualberater. Und wir versuchen uns zunächst mal der persönlichen Geschichte des Ratsuchenden zu nähern. Und dann geben wir ihm die Möglichkeit, sich auszuprobieren. Da gibt es dann die Möglichkeit, mit der Sexualbegleitung auch alleine zu sein und seine sexuellen Wünsche auszuprobieren.
Wie kann ich mir das genau vorstellen? Also sie haben dann irgendwie einen gemütlichen Raum und da sind dann zwei Menschen allein oder geben sie wirklich Anweisungen, ich weiß nicht, zur Masturbation oder also wie, das ist so wenig greifbar für mich, ne?
Ja. Also dann gebe ich Ihnen mal so ein Wochenende im Schnelldurchgang. Ja. Wir treffen uns am Freitagabend zu einer erotischen Tafel, so nennen wir das. Das ist so eine Vorstellungsrunde, in der jeder das erste Mal seine persönlichen Anliegen an dieses Wochenende formuliert. Das kann er verbal machen, aber eben auch durch die Berichte der Betreuerinnen und Betreuer. Am nächsten Morgen kommen wir zusammen in einer Gesprächsrunde. Auch da geht es wieder darum, dass wir versuchen, die Geschichte zu hören, entweder von den Betreffenden selber oder von den Betreuerinnen und Betreuern. Samstagnachmittag geht es dann in tantrische Übungen. Da ist man dann in der Gruppe zusammen mit den Sexualbegleiterinnen. Da bin ich als Therapeut nicht dabei und die Betreuerinnen und Betreuer in der Regel auch nicht. Da nähern sich die Einzelnen in der Gruppe ihrem eigenen Körper an. Die Stunden, in denen die dann mit den Sexualbegleiterinnen alleine sind, diese Stunden nennen wir Dates und die sind am Samstagabend. Und am Sonntagmorgen machen wir eine Abschlussreflexion. Also Sie sehen immer, es ist die Kombination aus Reflexion und praktischem Handeln. Es nehmen aber nicht alle, die dort als Ratsuchende kommen, dann auch ein Date. Für viele reichen schon die tantrischen Übungen nachmittags.
Was sind das für tantrische Übungen?
Wird mit verschiedenen Materialien gearbeitet, etwa mit Sand oder mit Wasser oder es finden Körperbemalungen statt. Alles noch sehr harmlose Sachen, aber in diesen Stunden sehen wir dann auch als therapeutisches Team, was derjenige braucht und wie weit er auch gehen will. Für uns ist es ja immer sehr wichtig, dass wir einen Auftrag haben von den betreffenden Personen. Gerade beim Thema Sexualität ist es sehr wichtig, dass wir entweder nonverbal oder verbal einen Auftrag bekommen.
Inga Hinnenkamp hat mit Lothar Sandfort gesprochen, der Diplompsychologe, der leitet das Institut zur Selbstbestimmung Behinderter in Norddeutschland. Dort wird unter anderem Sexualbegleitung angeboten. Und wie dieser Beruf aussieht, wie so eine Stunde auch abläuft, das verrät uns später eine Sexualbegleiterin aus Saarbrücken in dieser Sendung.
Sollen, können, dürfen geistig behinderte Menschen Kinder haben? Das ist eine hochemotionale Frage. Auch für geistig behinderte Menschen gilt das Recht auf erfüllte Sexualität. Es geht aber auch um das Kinderwohl. Till Opitz, wie ist die Situation in Deutschland? Wie ist die Rechtslage?
Prinzipiell können geistig behinderte Menschen Eltern werden, aber das Kindeswohl, das steht rechtlich immer an oberster Stelle. Das heißt zum Beispiel, dass die Behörden festlegen können, dass immer noch eine Hilfsperson Eltern und Kind begleitet, weil die Eltern zum Beispiel eine nicht so schnelle Auffassungsgabe haben, um das Kind davon abzuhalten, zum Beispiel auf die Straße zu laufen. In einigen Städten gibt es auch sogenannte begleitete Elternschaften. Da helfen zum Beispiel Heimerziehungspfleger den geistig behinderten Mamas und Papas im Alltag ein paar Stunden oder auch den ganzen Tag. Aber es gibt auch Fälle, da werden geistig behinderten Eltern die Kinder weggenommen und die Kinder stattdessen in Pflegefamilien gegeben. Das gibt es allerdings auch bei nicht behinderten Eltern, wenn das Jugendamt eben um das Kindeswohl fürchtet.
Das war aber nicht immer so. Früher wurde geistig behinderten Menschen oft ein Recht auf Sex und aufs Elternsein abgesprochen, ne?
Absolut. Noch bis in die 1970er, 80er Jahre wurden Menschen auch in Deutschland zwangssterilisiert, um Schwangerschaften zu verhindern. Man dachte, geistige Behinderungen seien immer erblich, übertragen sich also auf das Kind. Besonders schlimm war es zur Zeit des Nationalsozialismus. Dort wurden behinderte Menschen im Rahmen der sogenannten Euthanasie massenweise ermordet. 400.000 Menschen wurden in der Nazizeit zwangssterilisiert.
Diese verbrecherischen Zeiten sind vorbei. Wie sieht es heute aus?
Naja, das hat schon noch was gedauert. Das sogenannte Erbgesundheitsgesetz, das wurde in Deutschland erst 1974 aufgehoben. Und erst seit 1992 gibt es im Betreuungsgesetz klare Regeln, die Die Sterilisation eines Menschen ist seitdem in Deutschland ohne Einwilligung des Betroffenen grundsätzlich nicht erlaubt. Wobei Kritiker sagen, naja, dass behinderte Menschen dann auch schon mal gerne in Richtung freiwillige Sterilisation beraten werden, zum Beispiel von Ärzten oder Angehörigen.
Sind Kinder geistig behinderter Menschen denn immer auch behindert?
Nein, nur ungefähr ein Drittel der geistigen Behinderungen sind überhaupt vererbbar, werden also ans Kind weitergegeben. Der größere Teil geistig behinderter Menschen, der kann gesunde Kinder zur Welt bringen. Viele geistig Behinderte sind allerdings gar nicht fruchtbar, können also aus biologischen Gründen schon gar keine Kinder kriegen. Unterm Strich können maximal 20% aller Eltern mit geistiger Behinderung Kinder mit eben solchen Behinderungen zeugen, also überhaupt in der Lage dazu. Es gibt weltweit zum Beispiel nur einige Dutzend Menschen mit Down-Syndrom, die Kinder haben. Die Mehrheit geistig behinderter Paare, die will auch gar keine Kinder, sagen zum Beispiel die Macher einer Paarvermittlung für geistig behinderte Menschen. Die Lebenshilfe, das ist ein Verein, der sich für diese Menschen engagiert, der bietet zum Beispiel Workshops an, wo geistig behinderte Menschen auch das Elternsein mal durchspielen können, so ganz konkret, um auch einen realistischen Eindruck davon zu bekommen, wie wäre das denn?
Wie wichtig sind denn dann eigentlich bei der Erziehung der Kinder Hilfsangebote?
Das ist individuell sehr unterschiedlich, wie viel Hilfe geistig oder auch lernbehinderte Eltern brauchen, was sie können, was sie eben nicht können. Fachleute sagen, dass die Eltern ihre Kinder oft bedingungslos lieben und mit dieser Aufgabe, auf einmal Eltern zu sein, enorm wachsen meistens. Es gibt aber eben auch Fälle, da schaffen es die Eltern einfach nicht, aufs Kind wirklich aufzupassen. Dann vergessen sie zum Beispiel, das Kind zu füttern oder können auch keine Grenzen setzen. Deshalb gibt es eben auch Fälle, da muss das Kind dann in Pflegefamilien oder es gibt eben zumindest Auflagen, dass Mama und Papa zum Beispiel nicht alleine mit dem Kind raus dürfen als Schutz für das Kind. Und bundesweit gibt es schätzungsweise so an die 3000 geistig behinderte Eltern.
Und später, wenn das Kind älter wird, wie ist es dann?
Also es gibt dazu kaum Forschung. Fachleute, die berichten davon, dass es mit dem Schulstart manchmal schwierig wird. Da bekommen die Kinder zum Beispiel dann Hänseleien zu hören nach dem Motto, deine Mama ist doof, behindert. In solchen Phasen braucht es dann unbedingt professionelle Unterstützung, Sensibilität auch in der Schule. Harte Zeiten können auch kommen, wenn die Kinder merken, dass sie ihren Eltern intellektuell überlegen sind, zum Beispiel in der Pubertät. Was aber eben alles nicht dagegen spricht, dass es eine ganz enge Eltern-Kind-Bindung geben kann, behinderte Menschen tolle Eltern sein können.
Wie gehen denn eigentlich Behindertenorganisationen mit dem Thema um?
Also grundsätzlich wollen alle, dass auch behinderte Menschen das Recht auf Sex, auf Partnerschaft haben. Menschenwürde und Selbstbestimmung sind unteilbar und dazu gehört eben auch das Recht auf Sexualität. Beim Thema Elternschaft, da gehen die Meinungen total auseinander. Das ist zum Teil, hatte ich den Eindruck, vermintes Gebiet. Die einen wollen das auf jeden Fall ermöglichen, finden das ein völlig selbstverständliches Recht, auch eben das Recht von geistig behinderten Menschen. Die wollen die Ängste einfach der Gesellschaft davor abbauen. Und die anderen, die argumentieren, naja, Sterilisation kann manchmal Sinn machen, zum Beispiel eine ziemlich entspannte Sexualität ermöglichen. Und was immer wieder vorkommt, ist, dass sich die Eltern von behinderten Menschen auch verantwortlich fühlen dann für ein potenzielles Enkelkind. Diese Eltern, die sagen dann, ja, sie schaffen jetzt nicht auch noch neben ihrem behinderten Sohn, ihrer behinderten Tochter, die sie erzogen haben, auch noch ein Enkelkind da zu erziehen. Also es ist kein einfaches Thema.
Können, sollen, dürfen geistig behinderte Menschen Kinder bekommen? Ein hochkomplexes, nicht allgemein zu beantwortendes Thema. Till Opitz war das mit den wichtigsten Antworten. Lothar Sandfort, der Leiter des Instituts zur Selbstbestimmung Behinderte, der hat vorhin erzählt, dass sie auch Sexualbegleitung anbieten. Und genau die bekommt auch Inea im Film Kein bzw. ein besonderes Bedürfnis.
Du kannst eine Begleiterin aussuchen und dann erfahren, wie es sich anfühlt. Wie es sich anfühlt, berührt zu werden und zu berühren. Das kannst du hier machen. Du kannst üben, wie es sich für dich anfühlt.
Inea entscheidet sich dafür und er entscheidet sich auch dafür, dass Ute ihn begleiten soll.
Ute?
Ich bin Ute. Ich werde Sex mit dir haben, wenn du es möchtest. Aber ich bin nicht die Frau, die dann den Rest deines Lebens mit dir verbringen wird.
Soweit diese beiden Filmausschnitte. Aber was ist das genau für ein Beruf? Sexualbegleiter, Sexualbegleiterin. Ute Himmelsbach und ihr Partner Rolf bieten Sexualbegleitung an. In Saarbrücken haben sie eine Praxis. Ute hat nichts mit der Ute zu tun aus dem Film, aber ich habe mit Ute telefoniert und sie gefragt, wie sieht er aus, der Beruf der Sexualbegleitung?
Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil das kann man nicht so in einem Satz beantworten. Bei der Sexualbegleitung geht es nicht darum, dass wir ein bestimmtes Programm abspulen, sondern wir gehen in den Kontakt mit Menschen, die entweder zu uns kommen oder zu denen oft auch wir gehen, weil sie dazu nicht mehr in der Lage sind, zu uns zu kommen. Und man schafft einfach einen Raum für eine Begegnung, ein In-Beziehung-Sein. Das kann zunächst einfach nur mal auch ein Kuscheln oder ein leichter Kontakt sein. Das kann eine Massage sein. Das kann aber auch eine sexuelle Begegnung sein, was meistens eine lange Entwicklung erstmal hat. Also wir begleiten die Menschen oft über einen langen Zeitraum.
Das heißt zum Beispiel, ihr trefft euch über mehrere Monate, muss man sich das so vorstellen?
Ja, oder sogar über Jahre und dann vielleicht so alle ein, zwei Monate mal, dass einfach eine Begegnung da ist und also ein bisschen so, wie man auch so in Beziehung gehen würde mit einem Menschen, der für sich eine Nähe aufbaut. Also manche Begleitungen gehen wirklich auch über Jahre, wo es dann einen festen Turnus gibt, in dem man sich trifft. Und manche gehen nur über Monate. Also das ist sehr unterschiedlich, was auch ein Mensch gerade sucht und braucht. Also was ganz selten ist, dass wir nur einmalige Treffen machen. Das ist eigentlich nicht unser Ansatz.
Wer kommt denn auf euch zu? Sind das Menschen mit körperlichen Behinderungen oder mit geistiger Behinderung? Ist das ganz unterschiedlich?
Das ist sehr unterschiedlich. Am Anfang waren es in der Hauptsache Menschen mit körperlichen Behinderungen. Mittlerweile sind es auch Menschen mit seelischen Behinderungen und auch Menschen mit geistigen Behinderungen. Und da ist das auf uns Zukommen auch sehr unterschiedlich. Also bei den Menschen mit Körperbehinderungen sind es oft die Menschen selber oder aber eben betreuende Angehörige oder auch das Umfeld, wenn sie in einer Institution leben. Bei den geistig Behinderten sind es natürlich mehr das Umfeld oder auch Einrichtungen, die uns ansprechen, wo wir dann auch einfach Kontaktpersonen haben, mit denen wir das reflektieren, vorbereiten und auch jeder Kontakt eine Begleitung hat.
Wie läuft dann so ein Erstkontakt ab? Wie findet ihr raus, was das Gegenüber vielleicht braucht?
Also selbst das braucht manchmal lange. Oft gibt es einfach ein Vorgespräch. Bei den Menschen, die selber sprechen können oder die den Rahmen selber ausdrücken können, ist das relativ einfach. Also entweder treffen wir uns hier bei uns, wir sind allerdings nicht ganz barrierefrei. Ansonsten treffen wir uns auch schon mal in einem Café oder bei den Menschen in der Einrichtung, wenn sie wo sind oder zu Hause. Aber dann ist es wirklich mehr ein Gespräch. Bei den Menschen, die nicht selber sich artikulieren können, finden die Gespräche oft mit den Betreuungspersonen im Vorfeld erstmal statt. Und dann erst mit den Personen zusammen, dass einfach die Situation ein bisschen vorbereitet ist.
Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig dann rauszufinden, gerade in solchen Fällen. Was ist da sozusagen der Bedarf? Die beobachten dann einfach vielleicht jemand, dass ihm körperliche Nähe fehlt oder wie muss man sich das vorstellen?
Das kommt jetzt darauf an, von wem wir sprechen. Bei Menschen mit rein körperlichen Einschränkungen, die können oft sehr deutlich, auch wenn sie verbal nicht so fit sind, zeigen, was ihnen fehlt. Menschen mit geistigen Behinderungen, da ist es oft wirklich schwieriger einzuschätzen. Wo ist der Bedarf? Da kommt es mal zu einer Auffälligkeit zum Beispiel in einer Einrichtung. Und man fragt sich, hat das irgendwo einen sexuellen Hintergrund? Möchte da jemand einfach in seiner Sexualität mehr gesehen werden? Kann er das nicht richtig ausdrücken? Und da sind auch die, ich nenne es jetzt mal Settings, wenn wir uns treffen, erstmal wirklich sehr, sehr langsam. Das kann also mal wirklich nur ein Streicheln sein oder mal, dass man zusammen auf einer Liege ist oder zusammen am Boden mal liegt und ich mal überhaupt gucke, wie verhält sich der. Oft bildet sich so ein Ritual raus. Man trinkt zusammen erstmal eine Flasche Sprudel und dann hören wir Musik und dann gehen wir auf die Matte und ich fange an, die Hand zu streicheln oder so, also es gibt dann einen kleinen Kontakt und ich gucke, ob jemand drauf einsteigt oder welche Reaktionen kommen und was möglich ist. Und dann sind eben diese kontinuierlichen Treffen und dieses Vertraute, da ist ein vertrauter Rahmen, da ist eine vertraute Person, es hat einen vertrauten Ablauf und dann kommt man langsam weiter. Ob es wirklich die Sexualität ist oder ob es mehr einfach nur die Nähe ist. Oder ob es überhaupt nicht das ist und was ganz anderes. Dafür braucht man dann die Reflexion mit den Menschen im Hintergrund. Mhm. Bei Menschen mit körperlichen Einschränkungen jetzt, die einfach auf einen Rollstuhl angewiesen sind oder ja manche auch im Bett liegen, aber da ist die Situation anders. Die sind intellektuell oft ganz klar ansprechbar, die können sich ausdrücken, da kommen wir einfach in eine Kommunikation.
Ute Himmelsbach ist Sexualbegleiterin im Saarland, unter anderem auch für Menschen mit Behinderung. Auch übrigens ihr Lebensgefährte Rolf. Ute selbst, die kommt aus dem sozialen Bereich und ich habe sie gefragt, ist Sexualbegleitung für dich eine Art von Sozialarbeit?
klar, es ist eine soziale Arbeit, aber ich sehe mich jetzt nicht als Hilfe oder unterstützend oder so, sondern ich gehe wirklich in persönlichen Kontakt mit den Menschen. Und innerhalb einer Begegnung verschwimmt oft die Behinderung komplett. Mhm. Ist das für mich so, als wenn ich einem anderen Klienten begegne oder mit dem ich eine Körperarbeit mache oder mit dem ich eine Tantra-Massage gebe, da entsteht wirklich eine sehr große Nähe auch oft, ne? So eine persönliche Nähe. Ja, wir nehmen ein Honorar und das ist auch wichtig, um es einfach deutlich zu machen, dass da eben ein Angebot ist, was einen Anfang, was ein Ende hat und was nicht mit dem Privatkontakt verschwimmt.
Was ist so dein Eindruck? Die Leute, die das mittlerweile anbieten für Menschen mit Behinderung, aus welchen Bereichen kommen die? Kommen die eher aus dem Bereich Sexarbeit, Prostitution, aus Sozialarbeit? Wie hat sich das so in den letzten Jahren entwickelt?
Also das ist sehr unterschiedlich, wie da die Zugangswege sind, sowohl als auch. Die Zugangswege sind oft Körperarbeit. Also es sind schon mehr in den letzten Jahren, die über verschiedene Körperarbeit, vor allem aber auch Tantra, irgendwann den Weg in die Sexualbegleitung finden, einfach mit dem Thema zu konfrontiert werden. Es kommen auch Menschen aus Sozialarbeit und anderen sozialen Berufen.
Jetzt seid ihr auch ein Paar, also Rolf und du privat. Ist es auch so, dass ihr als Paar teilweise in die Sexualbegleitung geht?
Ja, das ist schon ab und zu gefragt, gerade wenn es zum Beispiel um behinderte Paare geht, die mal einen Kontakt miteinander haben wollen, wo es oft ohne Hilfe nicht geht. Und dann ist es manchmal auch gut, wenn wir beide dabei sind und einfach jeweils unterstützen können.
Jetzt könnte man argumentieren, und das werden sicherlich viele auch so sehen, Sexualität ist ein Grundrecht, Körperlichkeit, Nähe, Sexualität zu leben. Wie ist das bei Menschen mit Behinderung? Das zahlen die wahrscheinlich privat, wenn sie zu euch in eine Sexualbegleitung gehen, oder?
Das ist richtig. Also das Grundrecht ja, aber man hat keinen Anspruch. Das wird also weder über persönliche Budgets noch über Krankenkassen so übernommen. Und es gibt ganz, ganz wenige Fälle, also hier im Saarland kenne ich einen einzigen Fall, wo es im Rahmen des Budgets Teilhabe am Leben von der Rentengrundsicherungsleistung als Zusatz mit gewährt wird. Das ist aber wirklich aufgrund einer sehr schwerwiegenden Krankheitssituation und es war eine Gerichtsentscheidung.
Ansonsten zahlt man das privat sozusagen. So eine Beratung, eine Massage, eine sexuelle Begleitung bei euch. Ja. Was kostet das? In welchem Zeitrahmen läuft sowas ab?
Also wir rechnen für eine Begleitung eine Stunde mindestens, oft ist es länger. Wobei in diese Stunde, als Stunde berechnen wir den direkten Kontakt. Also meistens ist das dann so mit plus minus anderthalb Stunden, ist normal als Einzelbegegnung 120 Euro. Wenn jemand regelmäßig kommt oder es über einen längeren Zeitraum sind, berechnen wir einen Betrag zwischen 90 und 100 Euro. Darüber schreiben wir auch Rechnungen, also das können die dann auch in ihre Budgets oder so mit reinrechnen.
Du hast vorher auch in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, als Masseurin, aber eben auch in der Sozialarbeit. Wie habt ihr herausgefunden, dass das euers ist, diese Sexualbegleitung, ja, die ihr jetzt auch noch beide anbietet?
Das ist ja immer noch ein Bereich unter mehreren. Und dazugekommen bin ich eigentlich per Zufall oder wie so Zufälle gehen. Ich hatte eine Einladung mal für einen Workshop mit der Nina de Vries. Damals hatte ich gerade meine Tantra-Massage-Ausbildung abgeschlossen. Das hat mich sehr begeistert, sehr beeindruckt. Und von da an waren die Kontakte einfach da und kamen die ersten Anfragen, wo ich dann auch gesagt habe, da brauche ich mehr Unterstützung, brauche ich mehr Vernetzung. Und dann kam der Kontakt zum Lothar Sandfort nach Trebel. Und je tiefer ich in diese Arbeit eingestiegen bin, desto mehr wurde das bei uns zum Schwerpunkt.
Ute Himmelsbach, sie kommt ursprünglich aus der sozialen Arbeit, hat dann mit Massage angefangen und bietet heute Sexualbegleitung unter anderem für behinderte Menschen an. Vielen Dank. Das war's schon von Eine Stunde Liebe an diesem Freitag.
Du darfst weitermachen.
Ich darf weitermachen. Danke, Inga. Wir haben heute ein sicherlich nicht ganz einfaches Thema. Behinderung und Sexualität, vor allen Dingen auch geistige Behinderung und Sexualität gehabt. Und es gibt unglaublich viele Reaktionen auf Facebook. Wir sind da sehr überrascht. Jetzt, wo die Sendung gerade live läuft, sind es schon hier 62 Likes, 12-mal geteilt. Da schreibt Simon P. zum Beispiel ein heikles und sensibles Thema. Er ist sehr auf die Sendung Gespannt. Dann schreibt Penny Perdue, Sexualbegleiter, die hatten wir ja in der Sendung, das ist ein Bezug darauf, ein schmaler Grat, sicherlich ein sehr anspruchsvoller Beruf. Danke, ihr könnt natürlich auch gerne nach dieser Sendung, wenn ihr den Podcast hört zum Beispiel, weiter posten, zum Beispiel auf Facebook oder ihr schreibt uns auch gerne Meinung, Anregung, auch Kritik an mail@deradiowissen.de.
Inga Hinnenkamp und Till Opitz sagen Tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.